Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over,
it is a touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Tobias und Henry.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks. Die Motivation steigt eher nicht. Die Seahawks haben erneut verloren, diesmal gegen die Rams. Aber auch darüber müssen wir natürlich mit euch reden. Und das mache ich heute wieder nicht allein, sondern bei mir sind, wie immer, beziehungsweise fast immer mittlerweile montags, der Tobi.
Hallo.
Und der Henry.
Die Motivation steigt nicht, sie ist im Keller. Und damit auch hallo von mir.
Ja, ganz tief unten vergraben. Und heute wird eine bisschen spezielle Folge, weil die Seahawks ja schon am Donnerstag wieder auf dem Feld stehen, werden wir heute Recap und Preview in einer Folge vereinen, weil wir das zeittechnisch nicht hinbekommen, innerhalb der kurzen Zeit jetzt einmal aufzunehmen. Darum, machen wir heute beides in einem. Spielt uns auch insoweit in die Karten, dass wir dann nicht zu lange über die Rams reden müssen und können uns dann direkt frohen Mutes auf das nächste Spiel stürzen, das vor unserer Brust steht. Aber gut, bevor wir in die Details gehen, natürlich wie immer kurz und kompakt die Seahawks-News.
Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
Ja, hier haben wir ein paar Verletzungsmeldungen, wie immer natürlich keine Details, aber unser Special-Teams-Captain und Cornerback Nico Thorpe hat sich erneut an der Leiste verletzt. Jamal Adams konnte nach einer Schulterverletzung weiterspielen, das scheint dann nicht ganz so schlimm gewesen zu sein. Center Kyle Fuller spielte trotz High Ankle Sprain. Was ist das nochmal genau? Ist das eine Verstauchung, Sprain? Oder?
Ich bin kein Doktor.
Nee, ich dachte, ihr seid so Sprachexperten darum. Na gut. Auf jeden Fall High Ankle Sprain hat trotzdem weitergespielt, aber da hoffen wir sowieso, dass Ethan Posick nächste Woche wieder fit ist. Also hat das dann hoffentlich keine allzu großen Auswirkungen auf die Kaderplanung der Seahawks. Definitiv wieder dabei sein wird Running Back Chris Carson, unser klarer Nummer 1 Running Back, was dann eben auch Alex Collins und DJ Dallas wieder in Richtung Bank befördern sollte. Von Carlos Hyde weiß man, glaube ich, noch nicht so viel. Er ist auf jeden Fall ein bisschen hinterher im Vergleich zu Carson. Also ja, der sollte dann auf jeden Fall wieder das Backfield übernehmen. Genau, das war es soweit von den News und wir steigen direkt ein ins Recap. Seahawks at Rams.
The Seahawks defense, they do it again!
Let's talk turkey. Der Rückblick.
Wie bereits erwähnt, verlieren die Seahawks 16-23 in Los Angeles und belegen mittlerweile nur noch den dritten Platz in der NFC West. So schnell kann es gehen, mal eben von 1 auf 3 runtergereicht, weil die Cardinals gegen die Buffalo Bills gewonnen haben. Und jetzt stehen sowohl Seahawks als auch Cardinals und Rams bei 6-3. Also auf jeden Fall ein sehr enges Rennen im Kampf um den Westen. Wenn wir uns das Spiel angucken in Los Angeles, was ist so eure Grundeinschätzung vom Spiel, ohne jetzt krass in die Details zu gehen, da wollen wir natürlich gleich nochmal drüber reden, aber einfach mal so ein bisschen, wie habt ihr das Spiel erlebt? Tobi, fang mal an.
Ja, wie habe ich das Spiel erlebt? Ich bin quasi zu Beginn der Folge schon sprachlos, was im Podcast ja meistens nicht so gut ist. Also sagen wir mal so, es fing ja eigentlich ganz gut an, dass man dieses Bandband dort Wake mal wieder gespielt hat in der Defense mit 3 Punkten. Die bei 3 Punkten die Rams gelassen hat. Dann der Opening Drive der Seahawks offensiv, der war wie aus dem Bilderbuch. Und dann dachte ich so, auch heute haben wir wieder so einen richtig schönen Tag hier. Und das hat sich dann leider nicht bestätigt. Also ganz grob gesagt war die Defense eigentlich aufs ganze Spiel gesehen der bessere Mannschaftsteil, was man auch nicht erwarten konnte, weil einfach die Offense, die bis dato einfach das Prunkstück dieses Teams war, wirklich schwach war an diesem Tag. Die Einzelheiten spare ich mir dann für später auf. Aber das war schon irgendwie erschreckend zu sehen teilweise, ja.
Henry, wie sieht's bei dir aus? Bist du, also ich muss sagen, ich bin tatsächlich richtig sauer geworden. Also ich habe dann auch Wörter benutzt, die ich jetzt im Podcast nicht wiederholen werde. War es bei dir ähnlich oder leidest du dann im Stillen?
Ja, ich bin eher so der stille Typ, würde ich sagen. Aber wir kommen ja nachher noch zu den Details. Und ich möchte nicht alles schlecht reden, aber diese Niederlage war für mich ein absoluter Backbreaker in meiner Erwartungshaltung für diese Saison der Seahawks. Und vielleicht spielen da jetzt gerade noch die Emotionen zu stark mit rein, weil das Spiel erst gestern Abend war, aber so pessimistisch wie nach dem Spiel war ich in dieser Saison in Bezug auf die Seahawks, glaube ich, noch nie. Also Seahawks sind jetzt in den letzten 4 Spielen 1-3 in der Division mit einem Rekord von 1-2. Und ja, hier mal die harten und unbequemen Fakten. Also der einzige Sieg gegen ein Team mit einem Winning Record kam gegen die Dolphins. Das war wahrscheinlich der überzeugendste Sieg in dieser Saison. Das muss man sich mal vor Augen führen. Und man hat jetzt gerade mal eine Punktedifferenz von plus 24. Und normalerweise verlierst du zum Beispiel auch Spiele wie das gegen Minnesota, wo wir gewonnen haben zum Beispiel, oder auch gegen New England gut und gerne mal. Und mit etwas Pech könnten wir halt jetzt hier auch über ein Team mit einem Rekord von 4 und 5 reden. Also ich will jetzt wirklich nicht schwarz malen, aber das ist so, wie sie gerade spielen, für mich kein Playoff-Team. Und es fühlt sich für mich irgendwie genau wie die letzten 2 bis 3 Jahre an. Gegen unterdurchschnittliche Teams gewinnst du und in den Playoffs ist dann gegen die guten, gegen die Winning-Teams nach der ersten Playoff-Runde Schluss. Und die Seahawks sind für mich auch so kein Super Bowl-Contender im Moment. Sie sind Pretender, kein Contender. Und sie sind es nicht mit dieser Defense, nicht mit diesem Coaching-Staff und nicht mit so vielen Fehlern in der Offense.
Ja, an dem Wortspiel saß Henry übrigens ein paar Tage. Also ja. Auf jeden Fall mal eben kurz appreciaten.
Ja, mittlerweile kann er ja selbstreferenziell arbeiten. Das ist ja auch ganz gut.
Ja, also wenn ich meinen Senf auch nochmal eben dazugebe, ich bin da tatsächlich bei euch. Vor allen Dingen, ja, ist so ein bisschen der Glaube, er ist noch nicht weg. Aber ich finde, es ist tatsächlich gar nicht so krass wie in den letzten Jahren, weil die Seahawks ja normalerweise immer so ein bisschen einen Stolperstart hatten und dann sich gefangen haben und irgendwann vor allen Dingen im Dezember dann die starken Spiele hatten. Irgendwie dieses Jahr ist es ja fast umgedreht. Also es war ja wirklich ein richtig guter Start mit 5-0, glaube ich, ne? 5 oder 5-1. Ich weiß, 5-0 hatten wir, oder?
Dieses Jahr, oder? Ja, 5-0 waren wir gestartet.
Genau, 5-0 zwischendurch und seitdem 1-3. Also das ist dann schon, ich weiß nicht, ob es einfach nur so eine kleine Überbrückungsphase ist, die man überwinden muss, aber es ist halt schon so ein bisschen anders als die letzten Jahre und macht mir tatsächlich auch Sorgen, weil, wie ihr es schon gesagt habt, eben auch die Offensive absolut nicht so performt hat, wie sie performen müsste, um eben die Leistung der Defense normalerweise auszugleichen. Also die Offensive tatsächlich im Spiel gegen die Rams, die noch etwas schwächere Positionsgruppe und ja, mit so einer Mannschaftsleistung, mit so einer Gesamtmannschaftsleistung kannst du natürlich dann auch keine Spiele gewinnen. Und damit stehen die Seahawks jetzt eben in der Division mit 1-2 da. Und das ist auf jeden Fall in so einer engen Division auch absolut keine gute Ausgangsposition.
Was mich also pessimistisch in Bezug auf die Playoffs jetzt macht, weil ich gehe schon mal davon aus, dass wir den Einzug in die Playoffs schaffen, ist einfach, dass wir gegen die Guten, gegen die Teams mit einem Rekord von über 500 einfach nicht gewinnen, beziehungsweise nicht so konsequent und regelmäßig gewinnen, wie wir es müssten, wenn wir einen tiefen Playoff-Run starten wollen. Weil du musst in den Playoffs, wenn du in den Super Bowl kommen willst, 2, wahrscheinlich sogar eher 3 Spiele gegen gute Teams mit einem Winning-Record gewinnen. Und das machen die Seahawks gerade nicht. Und deswegen bin ich da echt pessimistisch.
Aber das ist ja auch seit Jahren schon so, ne? Also ich meine, die Seahawks haben ja wirklich seit Jahren schon das Problem, dass sie eigentlich immer in die Playoffs kommen, bis auf eine Ausnahme. Also in der Russell-Wilson-Ära eigentlich immer Playoffs, bis auf einmal. Und ja, seit den beiden Super Bowl-Einzügen kam halt nicht mehr so viel. Also keine Championship-Teilnahme mehr seitdem. Klar, so wenn man jetzt zuhört als Fan eines Teams, das seit Ewigkeit nicht in den Playoffs war, klingt das natürlich nach Meckern auf hohem Niveau, aber es ist nun mal irgendwie ein bisschen Verschwendung, wenn man eigentlich so einen guten Quarterback hat und ein doch eigentlich relativ gutes Team und ja, man es dann eben nicht mehr schafft, dieses Potenzial abzurufen in den Playoffs und regelmäßig dann spätestens in der Divisional Round rausfliegt oder auch wie vor 2 Jahren gegen die Cowboys im Wildcard Game, was wirklich ein absolutes Shitfest war, also ja, was das angeht, hat sich dann scheinbar doch nicht so viel geändert, wie wir vielleicht am Anfang der Saison gedacht haben.
Ja, und vor allem bringt einem diese etwas überdurchschnittliche, überdurchschnittliche Leistung ja nichts in der NFL. Du bekommst ja nicht wie in anderen Sportarten für irgendwelche Platzierungen oder für Playoff-Teilnahmen irgendwas. Du bekommst halt am Ende nur den Ring. Und nachdem giert, glaube ich, das Franchise ja nach wie vor. Und da bringt es halt nichts, wenn man dauernd in die Playoffs einzieht und dann geht man nach einem Spiel oder spätestens 2 nach Hause. Es ist halt dann, das hört sich für andere Fangruppen wirklich wahrscheinlich sehr undankbar an, aber es bringt einem halt einfach nicht viel. Ja. Dann noch habe ich erste kritische Stimmen auch schon bei Twitter gelesen, die gesagt haben, vielleicht sind die Seahawks schon gepeakt, direkt zu Beginn der Saison und haben ihren Höhepunkt eigentlich schon erreicht, der Leistung. Da so pessimistisch wäre ich jetzt vielleicht noch nicht. Aber ein Aspekt wäre vielleicht noch, dass die Offense war ja oder ist auch immer, glaube ich, noch die beste Offense der NFL, ganz grundsätzlich. Dass halt die Offense war, die diese Liga irgendwie stoppen wollte. Und jetzt haben die ersten Teams die ersten Blaupausen dafür hingelegt. Und jetzt geht es halt irgendwie auch an den Coaching-Staff und an die Seahawks-Offense und an Russell Wilson und allem, der dazugehört, dass man da vielleicht die ersten Adjustments macht, dass man wieder unberechenbarer wird. So als einfaches Beispiel war es auch ein, ich springe jetzt eine Woche zurück, ein Goal-Line-Play der Seahawks. Das haben wir, glaube ich, diese Saison schon wirklich oft gesehen. Und auch in den letzten Jahren. Nah an der Endzone und dann von der linken Seite kommen zwei Receiver mit einer Crosser und von der linken Seite kommt einer und irgendwann versuchen sie dadurch irgendwie eine Separation zu kreieren bei einem der Spieler und Wilson entweder passt da aus dem Stand oder rollt nach rechts raus. Und dieses Play wurde zum Beispiel jetzt so oft verteidigt, dass man sich da vielleicht einfach auch mal ein bisschen andere Sachen überlegen sollte langsam.
Ja, Kreativität ist auf jeden Fall gefragt für die Offensive. Und bevor wir jetzt detailliert in die Zerstörung der Seahawks kommen, muss man so wollen wir trotzdem noch mal gucken, was wir Positives auch aus dieser Niederlage ziehen können. Und da würde ich vielleicht einmal die Positionsgruppe ansprechen, über die wir uns ja allgemein relativ selten beschweren, und zwar die Special Teams. Und da habe ich einmal zumindest Jason Myers rausgesucht, der gleich zwei Franchise-Rekorde, beziehungsweise einen hat er gleichgestellt, einen hat er negiert und einen neuen hat er aufgestellt. Und zwar ist er mit Stephen Hauschka gleichgezogen, 20 Field Goals in Serie verwandelt. Das heißt, wenn er jetzt den nächsten auch noch reinhaut, dann ist er der alleinige Rekordhalter. Und einen weiteren Rekord hat er aufgestellt. Mit 61 Yards hat er das längste Field Goal in der Seahawks-Franchise-Geschichte verwandelt. Ist damit jetzt, glaube ich, auch eine Top 10 All-Time in der NFL. Also krasse Leistung auf jeden Fall. Ich war sehr skeptisch, als die Seahawks das Field-Goal-Team aufs Feld geschickt haben. Ich wäre auch mit einer Hail Mary zufrieden gewesen in dem Moment. Aber gut, da hat man die drei Punkte mitgenommen. In dem Moment auf jeden Fall eine interessante Entscheidung, aber hat ja dann auch funktioniert. Von daher, ja, auf jeden Fall starke Leistung. Jason Myers, Michael Dixon puntet weiterhin stark. Und im Return-Game konnten auch tatsächlich bei einem oder zwei Returns doch ein paar Yards gesammelt werden. Und insgesamt gute Leistung, Special Teams, oder?
Max, ich habe schon immer gesagt, Jason Myers einer der besten Free-Aging-Signings der letzten Jahre.
Traurig, aber wahr.
Ja. Ja gut, aber man muss auch dazu sagen, er hat unter perfekten Bedingungen gekickt in Los Angeles, in einem Dome, windstill. Ich hätte es ihm nicht zugetraut. Es war dann so eine kleine Aufmunterung vor der Halbzeit, die ja dann auch wieder schnell zerstört wurde. Aber war auf jeden Fall eine gute individuelle Leistung, auf jeden Fall.
War das Dach zu oder war es offen?
Ja, müssen wir Roman mal kurz fragen. Das weiß ich nicht.
Naja, weil sonst kommt ja schon ein bisschen Luft rein. Ne?
Das ist richtig.
Nee, auf jeden Fall ganz stark. Was habt ihr noch zu loben an der Leistung der Seahawks?
Möchtest du, Henry, oder darf ich?
Du darfst.
Muss ich?
Ja, ich möchte sogar. Na gut. Ich würde gerne unseren Defensive Tackle Puna Ford, den kleinen Dicken, einfach mal loben, weil ich fand die Pre-Draft-Story, der kam als undrafted Free Agent, eigentlich ganz geil. Da ist er dadurch, dass er halt nicht den Gardemaßen entspricht, auch durchgerutscht bei etlichen NFL-Teams und wir konnten ihn oder haben ihn dann aufgenommen und er hat gestern einen Sack, einen Pressure, also ist jetzt nicht nur als Defensive Tackle, also in der Laufverteidigung ist er eh schon ziemlich gut gewesen, auch schon seitdem er da ist. Jetzt hat er im Pass-Rush aber gefühlt noch mal ein bisschen zugelegt und macht da einfach eine ganz gute Entwicklung durch. Auch Pro Football Focus bescheinigt eben sehr gutes Spiel und ja, es macht eigentlich immer wieder Spaß, also er hat gute Antizipation im Laufspiel, wenn er jetzt noch wirklich durch die Mitte noch ein bisschen Druck, vielleicht auch mit Reed zusammen oder Snacks Harrison, der auch nicht dafür bekannt ist, ein bisschen mehr Druck noch durch die Defensive Line Interior erzeugt, da wäre ich sehr zufrieden. Also, der hat gestern ein super Spiel gemacht.
Puna Ford, womöglich der einzige in der Seahawks-Defense, der in diesem Jahr über den Erwartungen spielt. So vom Gefühl her, finde ich zumindest. Ja, ich wollte noch hinzufügen in der Defense, dass, obwohl Dunbar und Griffin beide nicht gespielt haben, wir gefühlt zumindest, ich weiß nicht, ob ich mit Zahlen jetzt untermauern kann, aber gefühlt hatten wir wahrscheinlich das beste Cornerback-Play in dieser Saison. War das euer auch Gefühl auch? Könnt ihr es bestätigen?
Teils, teils. Also ich finde, in der zweiten Hälfte insgesamt hat die Defense relativ wenig zugelassen, muss man sagen. Also da hat sie gut gehalten. Goff hatte wenig Anspielstationen. Aber irgendwie gefühlt, ach, ich weiß auch nicht. Also ich kann das jetzt leider nicht mit Stats untermalen, aber in der ersten Hälfte war es für meine Begriffe auch oft so, dass Woods oder Cup, Higby tatsächlich auch häufiger mal relativ viele Softspots auch gefunden haben und Goff die dann eben auch bedienen konnte, was er ja auch nicht schlecht kann, wenn er nicht unter Druck gerät. Vor allen Dingen teilweise musste Cater Wright da Tyler Higby in Manndeckung übernehmen und hatte einmal Glück, dass Goff ihn überwirft und einmal hat Higby dann aber auch einen langen Raumgewinn erzielt. Also das war alles schon wieder ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht, ein bisschen unschön. Aber insgesamt auf jeden Fall Defensivleistung besser als in den letzten Spielen, würde ich sagen.
Ja, man hatte nicht das Gefühl, dass die Cornerbacks wurden halt, also die Latte lag sowieso nicht hoch, was Cornerback-Play diese Saison angeht, aber ich habe nicht so viele Plays erlebt wie sonst, zumindest gefühlt, wo die Cornerbacks halt klar geschlagen wurden. Und das war schon mal relativ positiv. Wen ich auch noch gerne erwähnen würde, ist Jordan Brooks. Der hatte in der Laufverteidigung mehrere so ein bisschen flashy Plays, wo man seinen wirklich beeindruckenden Closing Speed sehen konnte und auch ein, zwei gute Coverage Snaps, wo man eben auch sehen konnte, dass Jordan Brooks nicht nur ein Laufverteidiger ist oder ein Quarterback-Spy, sondern durchaus auch ein solider Coverage Linebacker sein kann.
Ja, die Szene war ja, die Szene gegen Robert Woods war das ja gegen Ende des Spiels, wo er da im perfekten Timing in Woods reinfliegt und ihm da den eigentlich sicheren Catch noch verhindert.
Stimmt, ja.
Ja, das sah schon sehr stark aus.
Ja, ganz vergessen. Ja, hast recht, genau. Also Brooks habe ich auch, ich glaube, ein, zwei Mal gelobt während des Spiels und musste meinen Mitguckern von anderen Franchises erstmal erklären, wer das denn ist und dass das der Rookie ist, über den ich mich noch so aufgeregt hatte beim Draft, als wir ihn in der ersten Runde gepickt haben. Aber ja, er macht sich auf jeden Fall und da kann man nur hoffen, dass er daran anknüpft. Habt ihr noch irgendwas Positives oder war es das?
Das war's.
Ich fürchte auch, ne? Gut, dann wollen wir mal so ein bisschen in die Analyse gehen. Was lief denn scheiße? Henry, magst du anfangen?
Woran hat's gelegen, ne?
Ja.
Ja, mit was soll ich hier anfangen? Ich wahrscheinlich mit Russell Wilson, oder? Also, die Fehler nehmen nun seit 4 Wochen jetzt schon drastisch zu. Ich würde das gar nicht hauptsächlich auf äußere Faktoren wie O-Line-Play schieben, sondern vor allem wirklich auf individuelles Versagen von Wilson selbst. Also man hat das Gefühl, er forciert zu stark, wie beispielsweise bei der ersten Interception, was ein unfassbar dummer Wurf war. Er hat da 10 Yards Gras vor sich und forciert da den Wurf Richtung Endzone, der dann intercepted wird. Ich glaube irgendwie, dass Wilson selber denkt, dass er aufgrund dieser Defense um jeden Preis dieses Play jetzt machen muss. Wilson hat jetzt nun zum ersten Mal, glaube ich, in seiner Karriere 3 Turnover in aufeinanderfolgenden Spielen produziert. 13 Turnover nach 10 Spielen, das ist Karrierehöchstwert. Und ich will jetzt ja auch wirklich nichts mehr von MVP hören, das ist gerade echt das kleinste Problem der Seahawks.
Danke.
Das ist nicht mal die Anzahl, sondern die Art und Weise der Turnover ist, die Russell Wilson in den letzten Spielen produziert hat. Also gegen die Cardinals bei diesem Pick von Buddha Baker komplett ohne Not, dann auch jetzt hier wieder gegen die Rams. Also irgendwie Wilson will viel zu viel und schadet damit halt auch dem Rhythmus und dem Output der Offense, als dass er ihr hilft. Und das manifestiert sich dann auch in wirklich grauenvollen Pocket-Verhalten teilweise, wo er immer wieder auch unnötig in Pressures und Sacks reinläuft. Und ich denke, dass er öfter mal einfach den kurzen Pass nehmen müsste, als das Big Play zu forcieren. Das würde, glaube ich, der Offense gut tun. Und auch seine Pässe jetzt im Spiel gegen die Rams, da waren 3, 4 dabei, auch Richtung Endzone, die er halt vor ein paar Wochen mit fast schon spielender Leichtigkeit noch angebracht hätte. In den ersten Wochen, als zum Beispiel jetzt die Offense halt überragend gespielt hat, hatte man irgendwie nie das Gefühl, dass Wilson die Plays viel zu stark forciert. Und dahin muss, glaube ich, die Offense wieder zurückkommen. Das ist in erster Linie ein Problem, das halt Wilson in den Griff bekommen muss. Und warum wir das Spiel gestern verloren haben, das war vor allem eben ein Problem, das bei der Offense und vor allem eben bei Wilson lag, oder?
Ja, ich glaube, man muss sich zumindest das All-22 nochmal anschauen, um bei vielen Situationen einfach zu schauen, okay, war da wirklich keiner frei? Weil mir fallen unglaublich viele Plays ein, in der Wilson den Snap bekommt, guckt und es passiert einfach nichts. Also entweder weigert er sich dann, die kurzen Routen anzuwerfen, was ich mir aber nicht vorstellen kann, weil er schon ab und zu auch noch den Dump auf Collins oder Dallas genommen hat oder auf Homer auch, als er noch fit war. Also es ist nicht so, dass das nicht, dass er diese kurzen Pässe nicht geworfen hat, aber es war wirklich, wirklich häufig, dass er den Snap bekommen hat und erstmal gefühlt, weiß nicht, 2 Sekunden da stand und gemerkt hat, okay, hier wird keiner frei. So, und dann ist er immer irgendwie nach außen gerollt und anfangs hat es auch meist funktioniert, aber irgendwann kam dann eben der Druck durch und die O-Line würde ich da jetzt nicht unbedingt in die Pflicht nehmen, die hatte jetzt nicht unbedingt ihren besten Tag, aber gut, war jetzt mit Kyle Fuller auf Center auch ein bisschen geschwächt. Jamarco Jones musste spielen, also ja, das war, wie gesagt, nicht die Höchstleistung, die wir diese Saison gesehen haben, aber ich würde der O-Line jetzt auch keine Mitschuld geben. Wilson muss da definitiv auch gucken, dass er merkt, von wo der Druck kommt, ein bisschen Pocket Awareness weiter aufbauen. Aber ganz oft, wie gesagt, hat man wirklich gedacht, so sag mal, ist da jetzt wirklich keiner frei? Weil teilweise hatte er die Zeit und hat aber einfach nicht geworfen. Und da, wie gesagt, muss man einfach mal schauen, wie es in der Coaches View aussieht. Und dann kann man sich sicherlich ein etwas besseres Bild davon machen, wie viel Schuld, sage ich mal, Wilson trägt und ja, wie viel vielleicht auch die Rams einfach starke Defense gespielt haben. Also Jalen Ramsey klebte ja wirklich, ich glaube, 70% des Spiels an Metcalf. Also Metcalf hat es wirklich nur selten geschafft, da ein bisschen Separation zu kreieren. Einmal wäre er frei in der Endzone gewesen. Aber Ramsey wirklich mit einem starken Spiel, muss man auch einfach mal anerkennen. Und ja, auch die anderen Receiver waren wohl ganz gut gedeckt. Also, wie gesagt, muss man mal reinschauen in die Coaches View im Game Pass.
Das ist ein gutes Stichwort. Ich hatte ja vor 2 Wochen etwa zum Spiel gegen die Cardinals mir den Coaches View angeguckt und ein paar die Interceptions von Wilson und Chilupe genommen. Da hatte ich in meiner Einleitung noch geschrieben, dass er ja selten mehr als eine Interception schmeißt und in seiner ganzen Karriere ist es nur so und so oft vorgekommen. Da merke ich gerade, dass es leider alles sehr schlecht gealtert ist, weil ich nämlich auch gesagt hatte, ja, das, so eine Leistung, da müssen wir uns gar nicht dran gewöhnen. Leider anscheinend doch. Also ihr habt die Punkte grundsätzlich alle ja schon angesprochen. Also dieses Pocket-Verhalten ist das, was mich irgendwie auch sehr stört, weil das hatte eigentlich Schottenheimer ihm wirklich ausgetrieben. Das erinnerte an Wilson 2018 und davor. Da hat er das auch immer wieder gemacht und macht seine Online den Job damit ja auch nicht einfacher. Also das ist mir halt ganz krass aufgefallen und diese Entscheidung, wie er auch schon gesagt hat, also diese tiefen Bälle kommen ungenau, aber die erste Interception, die halt endlich angesprochen hat in der Endzone oder aber auch dieser eine lange Ball, ich weiß nicht, ob es eine Doppel- oder gar Dreifachdeckung war, einfach in den Pulk rein, wo Lockett da stand. Da denke ich mir, da versucht man, glaube ich, wieder eine Pass-Interference zu ziehen oder weiß ich nicht, das hätte aber auch locker eine Interception werden können. Ja. Das sind halt immer solche, das sind solche kompletten Aussetzer, die sind für mich einfach gar nicht mehr nachvollziehbar.
Ja, also ich kann mich auch irgendwie nicht daran erinnern, dass ich mal einen 4-Game-Stretch voller so vieler Fehler von Wilson gesehen habe. Also hier mal seine Stats seit Woche 6. 9 Touchdowns, 10 Turnover. Wilson in diesem Spiel mit einem negativen EPA pro Play von 0,14 und das Spiel insgesamt, wenn man sich jetzt auch das Tape dazu anschaut oder beziehungsweise halt das Spiel an sich gesehen hat, ohne jetzt die blanken, nackten Zahlen, war für mich eins der schlechtesten, wenn nicht sogar das schlechteste Spiel seiner Karriere.
Und ja, das weiß ich jetzt nicht.
Ja, kann sein, dass ich mich halt ein bisschen Overreaction drin habe, aber was halt so frustrierend war, ist, dass die Defense mehrmals Opportunities für die Offense geliefert hatte. Zum Beispiel dieser Strip-Sack von Adams da Anfang der zweiten Halbzeit. Und die Offense ist immer und immer wieder in der zweiten Halbzeit nicht ausgenutzt hat. Das war sowas von frustrierend anzuschauen.
Ja, ja, das fand ich auch krass. Also, dass man ja wirklich die Hoffnung nicht schnell verloren hat, weil man ja gesehen hat, okay, jetzt nochmal die Chance. Okay, gut, nächstes Mal, jetzt aber, komm, jetzt habt ihr aber nochmal, jetzt kommt der Fumble, jetzt habt ihr die Chance. Und wirklich immer wieder wurde man da enttäuscht und am Ende kam nichts bei rum. Also das war wirklich krass. Das habe ich so von den Seahawks tatsächlich auch, ich erinnere mich nicht daran, weil ich das letzte Mal so krass gesehen habe, dass die Seahawks mit so vielen Möglichkeiten, so vielen Chancen so wenig gemacht haben. Also das ist schon eine krasse Geschichte. Aber
ja. Vor allem auch, weil die Defense ja diesmal den Job gemacht hat. Also, Wilson hat das Team ja getragen über mehrere Jahre. Da macht man es ja nichts vor. Und jetzt, dass die Defense nur 23 Punkte zulässt gegen die Rams, das hätten wir doch alle genommen nach dem Spiel gegen die Bills. Und jetzt halten sie die bei 23 und man schafft es nicht, irgendwie einen Punkt mehr zu scoren mit dieser Offense. Das ist irgendwie schon katastrophal.
Also wenn mir jemand gesagt hätte, dass diese Defense gegen die Rams bei 23 Punkten hält und wir verlieren, hätte ich dem niemals geglaubt.
Nee. Das hätte ich schon mal als sicheren Sieg eingetragen. Und ja, aber gut. 16 Punkte sind dann doch ein bisschen wenig, um gegen die Rams zu gewinnen. Ja, was meint ihr zum Play-Calling? Also gab ein paar Aktionen, ich hatte eben schon angesprochen, die kurzen Anspielstationen, die Wilson hatte auf die Running Backs, waren da. Allerdings hatte ich das Gefühl, dass oftmals die Routen der Wide Receiver auch relativ tief dann eben auch ausgelegt waren. Also dass Wilson tatsächlich wenig Anspielstationen hatte, so im kurzen Bereich von, sagen wir mal, 5 bis 10 Yards oder 5 bis 15 Yards tief. Also oftmals hat Wilson schon enormen Druck im Gesicht gehabt und die Receiver haben sich noch gar nicht zum umgedreht. Also die liefen da immer noch schön weiter, während Wilson dann eben schon einen der Defender im Gesicht hängen hatte. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr Variation auch gewünscht. Und dann natürlich die Entscheidung bei Fourth and Inches nicht dafür zu gehen. Henry, erklär uns mal ein bisschen, was ging da in dir vor bei diesem, bei diesem Punt von Michael Dixon?
Verzeih mir diesen kurzen Rant.
Jetzt will Max es aber auch wissen.
Ich will es jetzt richtig wissen, weil ich war schon richtig sauer, als sie dann auf dem Feld standen und ich schon dachte, okay, gut, sie gehen dafür. Und dann fangen die da an mit dieser bekackten Spielerei, so hört. Ich so, Alter, jetzt snap diesen verfluchten Ball. Und dann machen die das da so lange, weil ich denke so, ach, das ist doch jetzt nicht euer Ernst und ihr wollt das doch nicht. Oh, nee, und dann haben sie es wirklich nicht ausgespielt, ey. Grausig.
Also,
so Henry, bitte.
Jetzt ja, aber. Fourth and Inches an der eigenen 40. Hier muss man jetzt kurz erstmal wirklich aufräumen, ein bisschen. Zunächst mal, der ganze Prozess stinkt in den Himmel und beweist mal wieder das grauenvolle Game Management von Pete Carroll, was Off-Down-Decision-Making angeht. Zunächst mal, challenged er den Spot. Okay, kann man noch machen. Aber die Gefahr, dass du Timeout verlierst, ist trotzdem groß. Das muss man im Hinterkopf behalten. Dann gehst du sogar bei der verlorenen Challenge nicht dafür. Und das ist alles zusammen schon mal ein sehr, sehr schlechter Prozess. Was dann halt noch deprimierter macht, auf die sehr mutige und auch lobenswerte Frage von Beatwriter Joe Fan hin in der Pressekonferenz, sieht ja Pete Carroll selbst in diesem Prozess keinen Fehler ein. Und das zeigt ja auch, wie veraltet da seine, oder wie stur, würde ich jetzt mal sagen, seine Herangehensweise ist, weil seine Argumentation dann auch wirklich irrational ist aus meiner Sicht. Also diese Entscheidung hat die Siegwahrscheinlichkeit pre-Snap um 6% gesenkt. Das ist einfach massiv. Und die Argumentation von Pete, also muss man sich wirklich mal geben, er hofft laut eigener Aussage bei seiner seit Wochen historisch schlechten Defensive auf das Best-Case-Szenario, also den Stopp, nachdem man eben gepuntet hat, und geht bei seiner Offense dann wiederum, die seit Wochen historisch gut war, vom Worst Case aus, also der verfehlten Conversion, bei Fourth and Inches. Also dieser Prozess ist sowas von broken. Und ich bin auch schon länger der Ansicht, dass ich glaube, dass noch zu viele Menschen und auch eben zu viele Coaches, vor allem in der NFL, Field Position im Vergleich zum eigenen Ballbesitz deutlich überbewerten. Also manchmal habe ich das Gefühl, Fans würden hier rationalere Entscheidungen treffen als Coaches und ich bin der Meinung, dass ich bessere Entscheidungen in diesen Situationen treffen würde als Pete Carroll selber. Um genauer zu sein, also die Coaches und hier Carroll bewerten die Differenz zwischen dem Spot des Balles, wo die gegnerische Offense nach dem Punt anfängt, und eben dem Spot des Balles, wo die gegnerische Offense bei verfehlter Conversion den Ball bekommen würde, halt massiv über. Und das ist ein riesiges Problem. Übrigens nicht nur bei den Seahawks, sondern auch bei vielen anderen Coaches in der NFL.
Und da muss man jetzt vielleicht mal für alle, sorry Tobi, für alle sagen, die jetzt vielleicht aus dem FF sagen würden, Alter, was redet denn der kleine deutsche Typ da? Der hat doch gar keine Ahnung. Das sind doch alles NFL-Coaches, die wissen doch, was sie tun. So, das ist so ein Spruch, den ich so überhaupt nicht abkann, weil damit kannst du ja quasi jede Diskussion völlig ad absurdum führen, wenn du einfach immer sagst, ja, komm, kann man sicher kritisieren, aber die wissen ja, was sie tun. Weil solche Sachen sind ja wirklich Philosophiefragen. Und da gibt es ja dann wirklich zwei Lager, in denen du dich befinden kannst. Und es gibt ja auch genügend Coaches, die dann eben ähnlich aggressive Ansichten haben wie wir jetzt oder eben wie das, was Henry eben gesagt hat. Ne? Also bei solchen Situationen dann natürlich dafür zu gehen, ich sage nur Ravens oder Chiefs oder mittlerweile sicherlich auch Bills oder weiß ich nicht, wahrscheinlich der Großteil der Teams wäre mittlerweile dafür gegangen. Also es ist ja schon ein gewisser Wandel, der sich jetzt gerade auch so in der NFL vollzieht. Auch dass viele Teams mittlerweile eben Analytics-Heads beschäftigen ist sicherlich auch eine Geschichte, die damit reinspielt, aber das war wirklich in der Situation, ja, einfach schrecklich. Vor allen Dingen, ich war ja fast froh, dass die Rams dann unglaublich schnell wieder an dieser Position waren, einfach damit Carroll sich nicht bestätigt sieht.
was er hat sich bestätigt gefühlt trotzdem. Das ist es ja.
Ja, aber das ist so absurd, weil die Rams waren doch, ich glaube, die waren sogar nach zwei Spielzügen schon wieder da. Das wurde dann irgendwie zurückgepfiffen wegen der Flagge. Aber sie kamen dann ja trotzdem wieder dahin. Und dann dachte ich mir auch so, ja, was hat dir dieser verfluchte Punt jetzt gebracht? Sie steht schon wieder genau da. Und die Defense schafft es einfach nicht. Klar, sie waren besser als sonst, aber sie schafft es dann einfach nicht, diesen Stopp herbeizuführen. Also ich weiß nicht, ob Carroll denkt, wir hätten immer noch die Legion of Boom da hinten stehen, dann kann man solche Punts sicherlich vertreten, wenn man weiß, dass man die beste Defense aller Zeiten hat. Aber es ist halt ein bisschen, ja, weiß ich nicht, nicht mehr so aktuell.
Wenn ich mich jetzt nicht irre, dann kommt es noch besser. Wir spielen den vierten Versuch nicht aus, punten den Ball nach hinten an die 20 Yard, glaube ich, 10 Yard, ist egal. Die Rams marschieren, wie du sagst, schnell zu der Field-Position und am Ende des Drives scoren sie mit Malcolm Brown und, wenn ich mich jetzt nicht irre, den Touchdown. Also es hat dir eigentlich nichts gebracht, außer, weiß nicht, 40 Yards kurzzeitig mehr, die innerhalb von 3-4 Plays weg waren, und trotzdem kassierst du den Touchdown und verlierst noch die ganze Zeit und den Ballbesitz. Es war eine komplett Scheißentscheidung, von vorne bis hinten. Und dann spricht sogar Joe Fenn, der von Henry gerade genannt wird, das auch noch genau so an. Und Pete Carroll sitzt in der PK da und sagt, ja, ich hätte es dann genauso gemacht. Nein! Selbst wenn der Protest war scheiße und das Resultat ist noch viel schlechter.
Ja.
Und dann sagst du, dann kannst du doch einfach sagen, das war nichts. Also, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Und zu dieser Analytics-Sache, wie du sagst, die Analytics-Departments der Franchises werden ausgebaut und so weiter. Und ich finde es dann auch immer so, wenn dann auch immer Coaches sagen, ich würde denen niemals ein X und ein O erklären, und im Mikromanagement sind diese Coaches in der NFL natürlich um Längen, um sehr viel Längen schlauer als wir alle drei zusammen wahrscheinlich. Aber es gibt auch diese Erkenntnisse, es gibt diese frei zugänglichen Daten, und ich finde es dann immer auch so frech, dass man sich da so drüber stellt, weil selbst wenn es nur unser Hobby ist oder auch ein Adrian Franke, der es hauptberuflich macht oder name it, ist scheißegal, man beschäftigt sich damit, wie sich solche Entscheidungen auswirken. Und dass sich manche Coaches, die Millionen einstreichen, da so drüber stellen, anstatt zu sagen, hey, das könnte doch meinem Teamerfolg helfen und dem Zuschauer hilft es am Ende auch noch, weil es ein attraktiveres Spiel wird. Und das ist für mich einfach irgendwie so eine starrsinnige, und ich glaube, das kriegt man auch nicht mehr aus dieser Generation Coaches raus, das ist halt einfach drin.
Da kommt dann so, ach, kommen wir nicht mit euren Zahlen daher.
Und ja, und ich glaube auch wirklich, alle, die jetzt das kritisieren, was Carroll gemacht hat, das sind die Letzten, die dann aus der Ecke kommen und sagen, was war das denn für eine komische Entscheidung, wenn beim Fourth Down dann doch dafür gegangen wird. Weil es geht den Leuten, die das kritisieren, wirklich nicht um das Resultat, sondern einfach um den Prozess, der auf Basis von Zahlen eben auf lange Sicht zu größerem Erfolg führt, ganz einfach.
Ja. Ja, und es geht ja nicht darum, einfach nur zum Kritisieren, weil man kritisieren will, sondern
ach, sowieso.
Wir als Fans quasi wollen auch einfach dieses Spiel gewinnen. Ja. Und die Siegchancen steigerst du dadurch, dass du dieses Risiko eingehst, selbst wenn es nicht klappt. Ich bin der Letzte, der dann sagt, was für eine Kackentscheidung, weil hinterher ist man immer schlauer. Aber man muss dafür gehen und es einfach riskieren.
Ich werde als Beispiel wenn der Punt jetzt an die 1 geflogen wäre und die Seahawks danach ein Safety daraus gemacht hätten, würde ich das trotzdem kritisieren und sagen, ja gut, ist natürlich jetzt okay, haben wir 2 Punkte gekriegt und danach mussten die Rams den Ball abgeben, alles schön und gut, aber man hätte es trotzdem ausspielen sollen. So, ne? Das ändert ja nichts daran, das Resultat ändert ja nichts an der Entscheidung, die in dem Fall halt einfach Quatsch war und absolut feige, muss man so sagen. Ja.
Ja, ich frage mich halt manchmal, wo ist Big Balls Pete geblieben? Weil ich glaube, in seiner Zeit bei USC, da war er ja einer, der wirklich viel ausgespielt hat, risikobehaftet gespielt hat und die Entscheidung ganz anders getroffen hat. Also da frage ich mich halt einfach, wo das irgendwie immer abgeblieben ist. Also es gibt manchmal so Flashes, wie zum Beispiel letztes Jahr gegen Minnesota, als dann auch mal ein Fake-Punt gespielt wurde, solche Sachen. Aber so ganz grundsätzlich ist man da ja, ist er da irgendwie davon abgegangen, warum auch immer. Ob es dann halt irgendwas
Alter, Alter ist oder. Ist auch keine 68 mehr, der Typ. Ach ja.
Naja, nochmal, aber es ist wirklich aus meiner Sicht der entscheidende Punkt. Ballbesitz der jeweiligen Offense wird von den Coaches in der NFL in dieser Passing-Liga, die wir ja haben, massiv unterbewertet. Und Feldposition spielt wirklich seit jetzt seitdem die NFL halt eben eine Passing-Liga ist, und es wird sie immer mehr werden und es wird noch, der Trend wird sich auch noch fortsetzen. Feldposition wird einfach immer unwichtiger und es ist entscheidender, ob du jetzt den Ball hast oder nicht.
Ja, die Frage jetzt, was muss ich ändern, haben wir eigentlich schon ein bisschen beantwortet. Darum als Fazit vielleicht, bevor wir jetzt
zum... Ich hätte noch was, einen Punkt hätte ich noch vorher. Ja, also das wird jetzt auch so ein ganz kleiner Monolog nur. Also was mir gestern wieder aufgefallen ist, ist, dass diesem Team der Sense of Urgency fehlt, also das Gefühl einer Dringlichkeit. Sprich, es sind solche Strafen, wie zum Beispiel Delay of Game, Russell Wilson blickt nicht auf die Playclock. Strafe. Der letzte Drive oder letzte Versuche nochmal ranzukommen ans Spiel. 13-23 hinten. Man spielt so ein bisschen Dink and Dunk, sagt man ja so schön, die kurzen Pässe, man nimmt die Yards mit, alles, was die Rams-Defense sagt, tut uns nicht weh, nimmt auch mit hier die paar Yards, alles geht von der Uhr weg. So, dann wird ein Ball gefangen, keiner macht irgendwelche Anstalten, den Ball schnell zur Mitte zu bringen, dass der Ref den wieder platzieren kann, dass der nächste Ball gesnappt werden kann. Dann, Two-Minute-Warning und danach, ich weiß nicht, als ob die in den Flieger zurück wollten, dann wird da irgendwie, ach so, Russell Wilson auch so eine Entscheidung, wo er scrambled und versucht dann noch extra Yards rauszulaufen, statt einfach in Seiten auszugehen in dem Moment, in dieser Situation. Also dieses Team hat gar kein Gefühl für die aktuelle Spielsituation, für die Zeit. Das ist aber auch schon, solche Sequenzen hatte man immer schon mal drin. Da habe ich mir als kleines Beispiel nochmal rausgeschrieben. Woche 17 letztes Jahr gegen die 49ers, letzte Heimspiel. Wo es dann diese tolle Sequenz gab, Delay of Game, davor war ein falsches Personal drauf, man hat noch einen Timeout gekillt und kriegt es dann nicht hin, nach diesem Timeout das Play innerhalb der Zeit zu starten. Das sind ja solche Sequenzen, da verzweifelt man vor dem Fernseher einfach nur. Und irgendwie hatte ich gestern so ein paar Flashbacks genau dahin und ich weiß nicht, dieses Team ist, glaube ich, könnte sehr viel schlauer sein, aber irgendwie wirkt das auch gestern so unbedarft und hat dann irgendwie diesen Gesamteindruck nochmal komplett unterstrichen.
Es war für mich tatsächlich auch einfach das Unvermögen, eben schnell genug wieder ranzukommen. Und dann weiß man halt irgendwann, okay, selbst wenn wir jetzt scoren, brauchen wir einen Onside-Kick. Und die wahrscheinlich, ich glaube, die Erfolg liegt dieses Jahr bei 7% oder so. Also es ist halt wirklich, die aktuellen Regeln sind so nicht mehr haltbar. Ich hoffe, da wird dann bald auch mal ein bisschen dran gewerkelt. Soll sich hier auch jetzt wieder mit beschäftigt werden. Ob es jetzt ein 4. und 15 wird, den man konvertieren muss, was auch immer. Auf jeden Fall muss ich da was tun. Der Onside-Kick selbst war ja gar nicht so schlecht tatsächlich. Der hatte der Rams-Verteidiger, der den da aufgenommen hat, hatte, glaube ich, nur sehr, sehr wenig Zeit, bevor dann der erste Seahawks-Angreifer reingerauscht ist. Also an sich keine schlechte Ausführung, aber es ist halt unglaublich unwahrscheinlich, dass man es schafft. Und das wissen die Spieler natürlich auch. Und darum kann ich mir einfach vorstellen, dass sie dann auch irgendwann die Dringlichkeit nicht mehr so drin haben. Ne? Wenn sie einfach sagen, okay, gut, klar, können wir jetzt noch einen Touchdown scoren oder ein Field Goal, aber dann brauchen wir einen Onside-Kick und dann ist er vorbei. Also, weiß nicht, wäre ein Erklärungsversuch von meiner Seite. Keine Ahnung, ob das wirklich so in den Köpfen der Spieler drin ist. Aber dass man einfach vielleicht im Kopf hat, okay, wenn wir es nicht schaffen, in den letzten, keine Ahnung, 4 Minuten hier auf einen Score ranzukommen, dann war es das sowieso, weil dann braucht man einen Onside-Kick. Und ja.
Ja, aber das ist ja irgendwie, das widerspricht ja dem Mantra Always Compete, meiner Meinung nach, komplett. Ne? So, also ich war halt auch immer ein Spieler, der immer bis zur letzten Sekunde immer dran gelaufen hat, immer alles versucht hat. Wenn es abgepfiffen ist, kann man immer noch Hände in die Hüfte und irgendwie Trübsal blasen. Und das hat man von den Seattle-Teams auch teilweise auch anders gesehen. Da erinnere mich an Szenen, wie Tyler Lockett immer in die Mitte gerannt ist und den Ball noch hinlegt und solche Sachen. Also es geht meiner Meinung nach schon anders. Und du sagst zwar, der Onside-Kick gestern war nicht schlecht, aber ich habe auch immer das Gefühl, dass der Special-Teams-Koordinator hat gar kein richtiges Play für irgendwas Überraschendes, was man beim Onside-Kick mal machen sollte. Michael Dixon stand ja auch schon wieder zum Kickoff da quasi bereit. Da erinnere ich mich gerne an diesen Wahnsinns-Kickoff von den Cowboys. Ja, aber ich weiß nicht, also Young Ho Koo von den Falcons, der ist ja so ein Paradebeispiel, der macht der einen nach dem anderen, dass man sich vielleicht einfach nur mal sowas
anguckt. Ja, aber das ist oftmals
auch... Vielleicht kann man das irgendwie reproduzieren, dass man sich ein bisschen was einfallen lässt. Ich weiß, dass diese Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, aber man muss ja nicht gegen null
laufen. Nein, aber Young Ho Koo, das war dann auch bei einem absolutes Unvermögen der gegnerischen Special Teams. Die hätten das Ding ja einfach aufnehmen müssen und das Ding wäre durch gewesen. Also das ist ja nicht so, dass er da jetzt ein absoluter Super-Experte wäre. So, die Bälle fliegen auch nicht anders als von Hauschka oder von keine Ahnung, Tucker oder wem auch immer. Und das Ding von Dixon ist zumindest so angekommen, dass ja, man das Gefühl hatte, okay, der wäre da fast noch angekommen. Viele Onside-Kicks sind ja so ungefährlich, dass das angreifende Team dann noch 3 Meter entfernt steht und der das Ding schon sicher hat. Also, weiß ich nicht. Also, sobald man in die Richtung kommt, man muss jetzt noch den Onside-Kick schaffen, ja, das finde ich albern, da jetzt drüber zu reden, dass der Onside-Kick nicht so mit voller Energie gespielt wurde. So, das ist halt auch, ja, kannst das Ding auch von irgendeinem Coach da wegtreten lassen. Das macht, glaube ich, keinen großen Unterschied, was die Erfolgsquote angeht.
Ja, sicher, aber man muss ja irgendwie versuchen, diese Unfähigkeit des anderen Teams zu provozieren. Ja. Und gefühlt macht man das ja nicht. Also man versucht es ja noch niemals richtig. Also das ist halt nur, das ist natürlich ein Kritikpunkt an den Special Teams, die ja eigentlich ganz gut gespielt haben. Und für mich halt auch wirklich eine Kleinigkeit, die ich einfach nur mal erwähnt haben wollte. Ich dachte eigentlich, man könnte da, ich habe irgendwie das Gefühl, man kann da immer noch trotzdem mehr rausmachen. Ja. Aber grundsätzlich bin ich ja auch für eine Regeländerung, dass man da wirklich so einen 4. und 15, das wird es auch attraktiver wieder machen. Ja.
Irgendwie muss man den Ball so hoch kriegen, also nur 10 Yards eben weit, aber wirklich dann extrem hoch, dass es eben dauert, bis er wieder runterkommt und in der Zeit dann die so wie beim Rugby dann so einfach die Spieler hochheben vom eigenen Team, die Dinger dann runterpflücken können. Aber ja, keine Ahnung.
Das ist übrigens, Max, interessant, dass du das ansprichst. Ich frage mich immer, warum kann Michael Dixon das eigentlich nicht machen? Kann er keinen Hochschuss machen oder sowas?
Nee, der muss ja vorher den Boden berühren.
Hättest du ja genug Zeit, die 10 Yards zu überbrücken.
Aber der Ball muss ja den Boden berühren.
Ja, schon, aber irgendwie muss das doch auch gehen. Ich meine, der kann doch sonst so viele unterschiedliche Arten von Kicks. Ja,
vielleicht müsste man sich dafür extra so einen Trickshot-Heini aus dem Internet ins Team holen, der dann extra dafür aufs Feld kommt, statt eines Fullbacks oder so. Das wäre viel. Wobei Belor ist ganz gut im Special Team, aber ansonsten, wenn du nur so einen Fullback-Spot einfach weglässt, kannst du auch einen Titan hinstellen. So, dann dafür so einen komischen Trickshotter da, der ein paar TikToks hochlädt, so komm hier, jetzt mach mal so einen komischen Schuss da. Und dann holen wir uns das Ding da. Ja.
Ich finde es aber eigentlich ganz schön, dass wir mal ein bisschen philosophieren.
Ja, total. Das ist auch gerade unglaublich analytisch, was wir hier machen.
Da macht er nichts.
Ich glaube, wir können uns immer noch darauf einigen, dass es am Onside-Kick nicht
geht. Nee, ich fürchte auch. Das ist ein großer Punkt. Aber gut, schön, dass wir 10 Minuten drüber geredet haben. Ja, dann als kleines Fazit, wobei gut, das können wir auch am Ende der Preview machen, kommen wir jetzt mal hier zur Preview Cardinals at Seahawks.
No Repeat Friday, die Vorschau.
Ja, Arizona hat mit einem doch deutlich spektakuläreren Ende als das Ende der Seahawks doch mal eben auch 6-3-Rekord fertig gemacht. Die Cardinals warfen ein paar Sekunden vor Schluss eine Hail Mary in die Endzone, die Andre Hopkins wunderschön aus der Luft gepflückt hat. Und genau, damit jetzt, wie anfangs erwähnt, Rams, Seahawks und Cardinals alle bei 6-3. Das erste Spiel gegen die Cardinals ging verloren für die Seahawks, darum ist dieses Spiel jetzt auch nochmal ein Ticken wichtiger, um einfach wenigstens ein Unentschieden in diesem Tiebreaker dann zu haben. Ja. Wir wollen so ein bisschen in die Matchups reingucken, beziehungsweise so viele Matchups sind es eigentlich gar nicht. Eher so die großen X-Faktor, die wir hier rausgeschrieben haben. Tobi, fang du mal an. Was ist für dich der erste X-Faktor des Spiels?
Ja, kein anderer als Kyler Murray kann es ja sein. Also hat er gestern erst nicht so ein gutes Spiel, wie ich habe es ja nur nebenbei so ein bisschen mal mitbekommen, aber hat er hinten raus raufgedreht, 2 Rushing-Touchdowns, dieser Hail Mary. Was muss man machen, um Kyler Murray zu stoppen? Eigentlich sind wir gut dafür gewappnet, vor allem, wie wir es auch im Hinspiel quasi geschafft haben, den Rushing-Floor von Murray zu brechen und zu stoppen. Dafür sind die Seahawks eigentlich prädestiniert, unter anderem ja auch Jordan Brooks, der ja in dem Spiel einige gute Szenen gegen Kyler Murray hatte. Also ganz ausschalten wird man den wahrscheinlich nicht können. Man hat es aber auch über weite Teile des Hinspiels geschafft und man kann nur hoffen, dass die Seahawks-Defense da vielleicht nochmal anknüpfen kann.
Ist übrigens in den letzten 5 Spielen mit jeweils einem Rushing-Touchdown und einem Passing-Touchdown. Das glaube ich, habe ich heute gelesen, NFL-Rekord, wenn ich mich nicht täusche.
Krass. Ja. Mein Fantasy-Team freut sich.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist dieses Jahr möglicherweise der gefährlichste Dual-Threat-Quarterback mit elektrisierenden Scrambles jede Woche, die dann Drives und auch Plays am Leben halten, wie man auch schön bei der Hail Murray gesehen hat. Und ja, wie gesagt, er scheint auch als Passer immer besser zu werden in dieser Saison. Und auf Murray muss man auf jeden Fall aufpassen.
Ja, die Kritik oder die Entwicklung als Passer seh ich in dem Sinne gar nicht, als dass er eigentlich auf dem College auch schon ein sehr akkurater Passer war. Und ist jetzt eigentlich nach dem ersten Jahr, vielleicht jetzt im zweiten Jahr ein bisschen mehr Zeit. Aber ich finde, Murray ist einfach auch, es macht einfach super Spaß, ihm zuzusehen beim Spiel, ne? Also dieser kleine Knubbel, der da einfach, der so feilschnell ist, und der läuft ja auch jetzt auch sehr viel cleverer, als er es noch im ersten Jahr gemacht hat. Der weicht ja sowieso immer den harten Hits aus und geht dann lieber frühzeitig runter, was ich sehr begrüße, weil das einfach clever ist, und er möchte ja eine lange Saison oder eine lange Karriere haben. Und ja, also hier will ich zum Beispiel wirklich auf, ich habe Jordan Brooks angesprochen, ihn vielleicht wirklich auch als in vielen Snaps als Spy vielleicht aufstellen, dass man da zumindest geschwindigkeitsmäßig da einen hat, der da mithalten kann und immer ein Auge auf ihn hat, weil man kann ihn nicht ignorieren, man sollte ihn nicht ignorieren, und man sollte gar nicht abwarten, was passiert, wenn man ihn mal ignoriert.
Ja, also Kyler Murray zu ignorieren, sicherlich auch keine gute Idee. Er ist
ja im Laufspiel.
Sowohl als auch, ja. Also im Laufspiel, ja. Kyler Murray auch deutlich gefährlicher als die Running Backs tatsächlich. Also Kenyon Drake und Chase Edmonds, ja, also weiß ich auch nicht. Habe ich mir ein bisschen mehr von erwartet tatsächlich, auch aus Fantasy-Sicht. Da kommt tatsächlich nicht so viel bei rum. Aber Kyler Murray ist dann eben dieser Dual-Threat, der uns das Leben schwer machen möchte und im Hinspiel es auch konnte, zumindest durch die Luft. Also wenn man ihn dann eben am Boden ein bisschen contained bekommt, dann schlägt er uns mit dem Arm. Also irgendwie muss man ihn unter Kontrolle bekommen, und das wird eine verdammt harte Aufgabe.
Ja, vor allem auch die Free Secondary dann wieder. Man hat ja gestern diesen irren Catch von Hopkins gesehen gegen drei Bills Receiver. Da ist natürlich auch ein bisschen Glück dabei, aber ganz grundsätzlich ist es ein absolutes Mismatch, die Andrew Hopkins gegen unsere Secondary.
Na gut, bei so einer Hail Mary kannst du dann auch einfach Metcalf hinten reinstellen. So ähnlich wie die Falcons das mit Julio Jones immer machen. Also da...
Das würde ich gerne mal sehen.
Oh ja.
Ja.
Also ich finde, das ist wirklich fast schon ein Season-Defining-Game gegen die Cardinals jetzt.
Ja, das wollte ich auch noch sagen später, ja.
Das erste Spiel hätte man gewinnen müssen. Und jetzt im Hinblick auf den Tiebreaker ist das zweite Spiel auch ein Must-Win. Was ein bisschen positiv stimmt, ist, dass Spieler, die zurückkommen könnten, / kommen, sind unter anderem Running Back Chris Carson, Carlos Hyde, Center Evan Posick, Grüße an Simon, Defensive End Benson Mayowa, Cornerback Shaquill Griffin, Cornerback Quinton Dunbar und Nico Forbes für die Special Teams. Also nur die Addition von einem oder zwei dieser genannten Spieler jetzt könnte am Ende vielleicht auch den Unterschied über Sieg oder Niederlage machen.
Ja, vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, nächsten Spieltag habe ich hier gerade offen Rams at Buccaneers. Also das auch auf jeden Fall ein möglicher Stolperstein für LA. Also wenn die Rams straucheln, wäre dieser Sieg einfach noch umso wichtiger gegen die Cardinals, wenn man dann eben wieder sich einen kleinen Vorsprung erarbeiten könnte. Ja.
Max, mach mir bitte jetzt keine Hoffnung wieder.
Nee, ich sag nur.
Nein, man kann wirklich Hoffnung schöpfen, doch. Also wenn man das gewinnt, ja, kann man auch gut und gerne mal davon ausgehen, dass die Rams das Spiel gegen die Bucks verlieren.
Eben, und vor allem nach dem Spiel gegen die Cardinals kommen erstmal leichte Aufgaben.
Es sieht könnte nach nächster Woche, wie gesagt, zu dieser Zeitpunkt wieder komplett anders aussehen. Ja. Wenn wir das gewonnen haben und die Buccaneers ihr Spiel gegen die Rams gewinnen.
Ja, das ist wieder ein hervorragendes Beispiel dafür, dass NFL wirklich Woche zu Woche ein Business ist und jetzt alle zu Tode betrübt, und sollte man dieses Spiel dann gewinnen gegen die Cardinals, auf einmal wieder, echt? So, jetzt haben wir es hier wieder.
Super Bowl incoming!
Und ja, und wer will es überhaupt noch, diese NFC West jetzt klauen? Sollen wir alle kommen? Es ist halt irgendwie...
Übrigens.
Also man darf... Ja, Überreaktionen in beide Richtungen sind ja meistens nicht gut.
Ja, und ich glaube auch, wenn man meine Takes jetzt vor dem Podcast gehört hat, waren da wahrscheinlich auch die eine oder andere Overreaction drin.
Ja, sehr schlecht gealtert auch unsere Takes, beziehungsweise mein Take hauptsächlich, dass die Division eigentlich schon so gut wie durch ist, als die Seahawks 5-0 standen. Also das ist auch ganz schlecht gealtert, aber gut.
Was auch schlecht gealtert ist, ist die Prognose von Tobias letzte Woche zum Ranch-Spiel.
Ja, ich war optimistisch, da hat sogar Pete Carroll die Nase gerümpft. Also mit meinem Tipp 31-20, guckt, 20 Punkte, 23 haben die Rams am Ende gescored, das war schon mal sehr, sehr gut von mir, muss man an dieser Stelle auch nochmal sagen. Dass die Seahawks aber nicht die 31 Punkte mit der Offense holen.
Ja, gerade mal die Hälfte, ne? Das ist schon...
Ja, unentschuldbar. Also von der Offense, nicht von mir.
Sowohl als auch. Ja, ansonsten, klar, X-Factor Russell Wilson darf nicht mehr so viele Fehler machen. Der MVP unserer Herzen, wie ich hier wunderschön formuliert habe, musste alle Stärke zurückfinden, um ja wahrscheinlich ein Spiel zu gewinnen, das wieder stark nach Highscoring riecht, so wie eigentlich so oft dieses Jahr. Von daher brauchen wir Russell Wilson wieder in seiner Anfangsform von Anfang der Saison. Und wenn er die hat, dann sehe ich da ein offenes Spiel. Und denke mal, das kann eine spannende Sache werden.
Ja, was Wilson muss ja noch mal zu der Gala-Form zu Beginn der Saison zurückfinden. Er muss einfach diese Fehler abstellen. Und ich glaube, das würde sogar schon fast reichen, wenn man halt nicht dauernd die Interceptions schmeißt oder demnächst auch ein Pick 6 oder sowas. Aber da habe ich noch eine Szene, die haben wir gerade irgendwie rausgelassen beim Spiel. Und ich hoffe, dass genau sowas irgendwie nicht mehr passiert. Dieser Outroute von Olsen. Dieses Play, das roch nach Chicago Bears 2018.
Ja.
Als der Cornerback mit dem klangvollen Namen Prince Akunamara Fass. Diesen Ball, der Prince hat genau diese Route, die damals auf Rashad Penny adressiert war, auch gefangen zum Pick 6. Da haben wir gestern eigentlich nochmal ein bisschen Glück gehabt, dass das dann doch noch gestoppt wurde. Aber Greg Olsen, also entweder streichst du diese Route aus dem Playbook oder du lässt sie von einem anderen Spieler laufen als von einem 30 plus Tight End. Vielleicht dann, ja, Lockett, der vielleicht einen härteren Cut laufen kann auf so einer Route oder sowas. Also das fand ich auch so ein Ding. Aber um auf den Punkt zurückzukommen, um jetzt nicht wieder zu weit auszuschweifen, Fehler minimieren, das, und wenn die Defense vielleicht dieses Level aus der zweiten Halbzeit halten würde, das könnte ja auch schon reichen gegen die Cardinals. Es muss jetzt nicht das allergrößte Feuerwerk von Wilson werden.
Doch, ich erwarte definitiv 4 Touchdowns, 0 Interceptions, 400 Yards. So, alles darunter wäre eine große Enttäuschung. Und bevor wir jetzt in Richtung Tipps gehen und Two-Minute-Warning, wollen wir einmal noch mal eben kurz was aus unserem Fanclub erzählen. They are blowing the
roof off this place. Von 12s für 12s, unsere Fanclub-News.
Und zwar haben es die meisten von euch hoffentlich mitbekommen, wir hatten am Samstag, den 14.11., unsere erste rein digitale Mitgliederversammlung. Und ich würde mal sagen, die waren voller Erfolg. Technisch super gemacht, super organisiert, großes Lob an den Vorstand. Über 160 Teilnehmer insgesamt waren dabei, damit auf jeden Fall ein Rekord. Und unter anderem wurde Präsident Lukas Spieß in seinem Amt bestätigt. Alle anderen Änderungen im Vorstand werden sicherlich auch nochmal auf der Website thematisiert werden. Und im anschließenden Quiz hat dann unsere Redaktion aber sowas von rasiert und hat unter den Top 4 drei Leute gestellt, Henry auf der 4, ich auf der 3 und unser Redaktionsleiter Max Lenge tatsächlich sogar auf der 1, also ganz stark und damit bewiesen, dass hier auf jeden Fall die richtigen Leute sitzen, die Seahawks für euch analysieren an der Stelle. Kleines Eigenlob muss auch mal sein. Gut.
Ein Einschub von mir noch,
Max. Ja, gerne.
Dieses Quiz war manipuliert.
Ist das so?
Ich erklären, dass ein Max Müller Länge und ein Max Brenning vor mir landen. Ja? Hätte man nach Frage 2 gestoppt, hättet ihr niemals gewonnen.
Ja, stop the count.
Nach Frage 2 von 5 war ich ganz klar noch vor euch. Ich habe eigentlich dieses Quiz gewonnen und wer was anderes behauptet, erzählt Fake News.
Alles klar, Donald. Soweit von den Fanclub News. Und damit kommen wir jetzt zu den kurzen Infos im Two-Minute-Warning.
Two-Minute-Warning, was sonst noch wichtig ist.
Ja, das Spiel der Cardinals in Seattle wird übertragen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag 2.20 Uhr auf The Zone und natürlich wie immer auf dem NFL Game Pass. Also da habt ihr dann die Auswahl zwischen den beiden Streaming-Anbietern. Und wie immer bei der Preview, ich war jetzt schon lange nicht mehr bei der Preview dabei, darum habe ich jetzt auch ganz vergessen, mir schon mal einen Tipp zu überlegen. Darum lasse ich euch gerne den Vortritt. Henry, fangen wir an. Was ist dein Tipp fürs Spiel?
Also, wie gesagt, vom Gefühl her steht und fällt mit diesem Spiel die Saison. Wilson muss einfach fehlerfrei bleiben dieses Mal. Und schafft er das, gewinnen wir es. Ich weiß nicht, warum Wilson immer solche Phasen in einer Saison drin hat. Aber ich glaube, ab jetzt fängt er sich wieder. Und ich sage, optimistisch wie ich bin, wir waren in dieser Folge jetzt sehr, sehr pessimistisch unterwegs. Aber man muss auch wieder zum Optimismus zurückkommen. Deshalb sage ich, dass wir dieses Spiel mit 35-30 gewinnen.
Ja, ich habe mir jetzt auch was überlegt. Ich sage, es fallen noch ein paar mehr Punkte und ich sage 38-35 für die Seahawks. Tobi, was meinst du?
Ach krass. Ich wollte ein bisschen runtergehen mit den Punkten. 24-23, weil beide Teams sich ein bisschen kennen und es ein Shootout erwartet wird, aber am Ende vielleicht dann doch eine der beiden Defenses, das Big Play macht und die Spiele oder das Spiel dann nicht so hoch ausgeht, wie alle vermuten. 24-23.
Ja. Auch gut möglich. Wir labern hier einfach nur aus dem Bauch heraus. Von daher, ja, sicherlich kann man für alle Spielstände so auch Argumente finden. Ja, ich hoffe, ihr habt bis zum Ende zugehört. Das war mal wieder eine ungewohnt lange Folge von uns. Aber ich denke mal, konnte man sich ganz gut anhören, abgesehen von unserem Onside-Kick-Gelaber. Darum an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen auf ein erfolgreiches Spiel am Donnerstag. Und ja, damit verabschieden wir uns wie immer mit einem Go Hawks.
Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.